Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Lesung haben wir heute Daniel 6, die Verse 19 bis 29. Als Thema haben wir heute zum Himmelfahrtsfest Jesus, der Beschützer seiner Gemeinde. Und hier erleben wir das auch schon in wunderbarer Weise, alttestamentlich Daniel 6, die Verse 19 bis 29. Dann zog sich der König, nämlich Darius, in seinen Palast zurück, nachdem Daniel in die Löwengrube geworfen worden war, und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh von ihm. Das heißt, er konnte nicht schlafen aus lauter Sorge um den Daniel. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, O König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Dieser ergänzende Hinweis ist nicht nur aus rachsüchtigen Gedanken wichtig, um zu sehen, dass die Feinde ihre gerechte Strafe empfangen. Es geht auch um den Unterschied. Das heißt, die Löwen, die haben den Daniel nicht etwa deshalb verschont, weil sie vorher schon reichlich Schabchi gehabt hätten, sondern denen hat der Magen geknurrt, der ist denen in den Kniekehlern gehangen. Die hätten den Daniel eigentlich lieben gern gefressen, aber der Herr hat es halt nicht zugelassen. Dass dieser deutliche Kontrast dann, darum geht's. Und darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir an diesem heutigen Himmelfahrtsfest, dass wir auf dich schauen dürfen und uns freuen dürfen, dass du wirklich der Herr bist. Und dass es auch der Daniel damals so erleben durfte, mitten in Todesgefahr, wo eigentlich kein Mensch damit rechnen konnte, dass er diese Nacht dort in der Löwengrube überlebt. Aber mitten unter den Löwen, denen du den Rachen zugehalten hast, hat er die Situation völlig unbeschadet überstanden. Und du zeigst uns damit auch, dass auch wir uns vor den Löwen gleich welcher Art und Ausprägung nicht wirklich fürchten müssen. Überhaupt nicht. Wenn wir bei dir sind und du bist bei uns. Und dass dieser Schutz, diese Bewahrung auch uns umgibt, heute in diesen Tagen, unsere Gemeinde, unsere Familien, wo wir überall sind, in welchen Situationen, Herausforderungen und möglicherweise auch ganz realen Gefahren wir sein mögen. Du bist unser Schutz, unsere Hilfe, unser Trost, unsere Kraft, unsere Zuversicht. Dafür preisen wir dich. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir Sacharja 2, die Verse 1 bis 9. Sacharja 2, 1 bis 9. Da schreibt der Prophet Sacharja: Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe vier Hörner. Und ich fragte den Engel, der mit mir redete: Was bedeuten diese? Er sprach zu mir: Das sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Da ließ mich der Herr vier Schmiede sehen. Und ich fragte: was wollen diese tun? Er sprach: Jene sind die Hörner, welche Juda so versprengt haben, dass niemand mehr sein Haupt erheben durfte. Diese aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die Hörner der Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich: Wo gehst du hin? Er sprach zu mir: Jerusalem zu messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel ging ihm entgegen, und er sprach zu ihm: Lauf und sag jenem jungen Mann und sprich: Als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir feiern heute das Himmelfahrtsfest. An Himmelfahrt hat Jesus seine Gemeinde nicht etwa verlassen. Er hat vielmehr seine Stellung der Herrschaft, der Macht und der Stärke zu Rechten des himmlischen Vaters eingenommen. Und seitdem regiert er als das Lamm auf dem Thron. Von hier aus wacht er über seine Gemeinde und beschützt sie. Ein sehr schönes, ermutigendes Wort zu dieser Tatsache haben wir gerade als Predigttext gehört, Sacharja 2. Der Prophet Sacharja, ein paar Sätze zu seiner Person, gehörte zu einer priesterlichen Familie. Sie kehrte unmittelbar nach dem Erlass des Kyros um 537 aus der babylonischen Gefangenschaft, also vor Christus, ins verheißene Land zurück. Nehemia 12, 4 und 16 erwähnen sowohl Sacharja als auch seinen Vater Iddo. Sacharja gehört also zur zeitlichen Einordnung zu den sogenannten nachexilischen Propheten. Da hat die Verschleppung durch die Assyrer und die Neubabylonier schon stattgefunden und das Volk Israel ist nach 70-jähriger babylonischer Gefangenschaft wieder zurückgekommen. Und genau in dieser Zeit unmittelbar anschließend der Dienst des Propheten Sacharja. Jüdische wie christliche Ausleger weisen darauf hin, dass die Erklärung vieler Stellen im Propheten Sacharja recht schwierig ist. Das liegt nicht nur an den Bildern selbst, sondern wohl, soweit ich sehe, auch an der spannenden Frage, in welche Zeit das jeweils konkret einzuordnen ist, was da gesagt ist. Das Buch Sacharja ist auf jeden Fall ein Trostbuch. Es zeigt, wie sich Gott selbst am Ende der Zeit liebevoll und fürsorglich seinem Volk zuwendet und ist damit ein wesentlich endzeitlich bestimmtes Buch. Die Kapitel 1 und 2 haben Zion im Blick und die zukünftige Herrlichkeit, die der Herr bringen wird. Gott wird sich Zion wieder zuwenden, er wird die Feinde Zions vernichten und Zion wird selbst vom Herrn bewohnt und bewacht. Es braucht deshalb keine Mauern. Das in Kürze der Sinn, der Inhalt der ersten beiden Kapitel. Und dazu sieht Sacharja als erstes, damit beginnt unser Abschnitt und Kapitel, vier Hörner. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe vier Hörner. Wir wissen schon aus der Offenbarung, Hörner sind in der Bibel in der Regel Symbole der Macht. Sie können Königreiche darstellen, Weltreiche, in jedem Falle Macht. Sacharja fragt den Engel, der mit ihm redet: Wer sind diese Hörner, was bedeuten sie? Und er bekommt die Antwort: Es sind die Mächte, die Juda, samt Israel und Jerusalem zerstreut haben. Konkret waren das zunächst mal die Assyrer und die Neubabylonier gewesen. Nun waren das allerdings nur zwei Reiche, nicht vier. Das könnte entweder bedeuten, dass die vier symbolisch zu verstehen, im Sinne von stellvertretend für alle Weltreiche, vier die Zahl der Welt, oder aber auch, dass hier prophetisch bereits weitere Reiche im Blick sind, die Juda, Israel und Jerusalem auch noch zukünftig zertreten und zerstreuen werden. Dann sieht Zacharia vier Handwerker. Im Griechischen steht das gleiche Wort in der Septuaginta, das im Neuen Testament auch den Beruf des Josefs angibt. Der wird da üblicherweise meist als Zimmermann betitelt. Das griechische Wort ist eigentlich ganz neutral, Tektonos. Das ist der Bauhandwerker im ganz breiten Sinne. Wir kennen es als Fremdwort vom Architekten. Das ist der erste Bauhandwerker, der den Bau entwirft und leitet üblicherweise. Und der Tekton ist der Handwerker ganz, ganz allgemein. Luther übersetzt an dieser Stelle interpretierend Schmiede, weil sie die Hörner aus Metall abschlagen werden. Schlachter 2000 auch. Zacharia fragt nach, was haben denn diese Handwerker oder Schmiede vor? Der Engel verweist nochmal zurück auf die Hörner, also auf die Völker und Mächte, die Juda so zerstreut haben, dass niemand mehr davon sein Haupt erheben kann, Vers 4. Und dann nennt er die Aufgabe dieser Handwerker, sie sind gekommen, um eben diese Hörner in Schrecken zu versetzen und die Hörner der Nationen niederzuwerfen, die sich gegen das Land Juda erhoben haben. Die Handwerker sind also gekommen, um Israel, um Juda zu schützen. Die Bibel sagt nicht, woher diese Handwerker kommen. Aber der Zusammenhang ist auf jeden Fall klar, wer oder was auch immer sie sind von Gott geschickt, um der Not seines Volkes ein Ende zu machen. Und danach sieht Zacharia ein zweites Bild. Er sieht einen Mann gehen mit einer Messschnur in der Hand und er fragt diesen Mann, wohin gehst du? Und er bekommt die Antwort, ich messe Jerusalem. Wie lang und breit es ist, da ist die spannende Frage, die interessanterweise nicht beantwortet wird. Wozu will er das eigentlich wissen? Weshalb misst er die Stadt? Werden wir gleich noch darauf eingehen. Aber bevor es soweit ist, fällt ein weiterer Engel ins Gespräch ein und er gibt dem Engel, der mit Zacharia redet, den Auftrag, lauf hin und sag diesem Jüngling und sprich, Jerusalem wird eine offene Stadt ohne Mauern sein und von Menschen und Tieren überquellen. Sagt die eine Übersetzung, die Schlachter sagt, es wird voll sein von großer Menge. Es ist nicht ganz eindeutig, wen der Engel mit dem Jüngling meint, dem man da quasi hinterherrennen soll und der die Botschaft erhalten soll. Einige Ausleger sehen den Zacharia damit gemeint. Meine Vermutung geht in eine andere Richtung. Ich denke, es ist der Mann mit der Messschnur, um den es geht. Nur so macht die Szene meines Erachtens Sinn. Wieso sollte der Engel dem Zacharia hinterherlaufen? Der Zacharia tut ja gar nichts, da ist ja gar nichts präsent, der schaut ja nur zu. Aber der Mann mit der Messschnur, der macht sich ja gerade ans Werk. Und dem soll die Botschaft gebracht werden. Warum sollte der Mann Jerusalem wohl vermessen? Wohl hat er die Absicht, Jerusalem zu vermessen, damit er weiß, wie lang und breit sie ist, sagt er selber. Weshalb sollte ihn die Länge und Breite der Stadt interessieren? Ich vermute, weil er den Bau einer Stadtmauer vor Augen hat und vorbereiten will, die Jerusalem schützen soll. Und deshalb fällt der zweite Engel ein, dann macht auch der Hinweis einen Sinn und weist darauf hin, dass dieses Bemühen unnötig ist, denn Jerusalem soll eine offene Stadt sein, eine Stadt ohne Mauern. Zum einen, weil die Stadt so voll sein wird, dass sie geradezu an Mensch und Tier aus allen Nähten platzt und überquillt, dann sind Mauern nur unnötig beengend. Dann hat eine Stadtmauer üblicherweise einen zweiten, vor allem zweiten wichtigen Sinn, nämlich den Schutz. Und da sagt Vers 9, warum die Stadtmauern gar nicht nötig sind. Gott sagt, ich selbst werde eine feurige Mauer rings um sie sein und werde die Stadt mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Und das hatten wir ja auch in den vergangenen Sonntagen schon als Thema, warum, wenn Israel sicher wohnt, weil der Herr in seiner Mitte ist, offen, ohne Mauern, im tausendjährigen Reich. Liebe Geschwister, was für ein wunderschönes Bild und was für eine großartige Verheißung. Der lebendige Gott selbst will feurige Mauer sein um sein Volk und seine Gemeinde. Ganz ähnlich sagt der Prophet Jesaja, Kapitel 4, Vers 5, ebenfalls über Jerusalem am Ende der Zeit: Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch, sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht, denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Bei Tag will Gott eine Wolke und bei Nacht ein flammendes Feuer über Jerusalem schaffen, als Schutzdach. Wir haben da gleich mindestens zwei Anklänge an andere Ereignisse der Bibel, die Wolke als Rauch bei Tag, das Feuer bei Nacht, Auszug aus Ägypten, die 40 Jahre Wüstenwanderung, wo Gott in diesen beiden Gestalten und Bildern seinem Volk voranzieht oder auch eine Schutzmauer hinter ihm bildet gegen die herannahenden Ägypter. Und ich dachte auch an den Glanz des flammenden Feuers, wo haben wir den? Etwa beim flammenden Schwert, mit dem der Cherubim den Garten Eden bewacht nach der Vertreibung von Adam und Eva. So wie Gott einst den Garten Eden bewachen ließ, damit nichts Unreines an diesen reinen Wohnort eintreten kann, so bewacht er nun Jerusalem und sein Volk, das hier wohnt. Liebe Geschwister, das dürfen wir durchaus auch auf uns als Gemeinde beziehen. Nicht, weil es für Israel nicht mehr gelten würde, das gilt für Israel selbstverständlich weiter, aber es gilt ebenso auch für sein neutestamentliches Volk, für die Gemeinde Jesu. So wie der Herr eines Tages in Jerusalem inmitten seines Volks leben wird, so lebt doch auch heute schon mitten unter uns. Genauso hat er es uns ja verheißen: Sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und sogar wenn nur zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen ist der Herr mitten unter ihnen. Und deshalb dürfen wir wissen, nicht nur einmal in Zukunft um Jerusalem wird der Herr eine feurige Mauer sein, er ist schon heute eine feurige Mauer um sein Volk und um seine Gemeinde. Das gibt Trost, Zuversicht, Kraft und Mut. Er bewahrt sie in der Zeit der Not und der Verfolgung. Das gilt oft auch ganz äußerlich. Viele Missionare haben es erfahren durch die Jahrhunderte hindurch, seit den Tagen der Apostel. Sie sind hinausgefahren in unbekannte und ferne Länder und haben ihr Leben riskiert. Und viele haben erfahren, wie der Herr sie in allerlei Anschlägen und Nachstellungen beschützt hat. Und Männer und Frauen des Reiches Gottes haben es genauso erfahren in Deutschland und Europa. Überall, wo der Feind der Gemeinde Jesu das Leben schwer macht, da ist der Herr eine feurige Mauer um die Seinen. Aber ich habe gesagt, oft gilt das auch ganz äußerlich. Und wir müssen präzisieren und ergänzen, oft gilt es äußerlich nicht unbedingt. Das ist die andere Seite der Wahrheit. Es gibt auch Situationen, wo Christen in Not und Verfolgung äußerlich schweren Schaden erleiden. An Hab und Gut, an Leib und Leben. Wo wir uns vielleicht fragen, wo ist da Jesus, der Beschützer seiner Gemeinde? Auch in solchen Situationen bewahrt der Herr die Seinen. Oft lässt der Herr zu, dass seine Gemeinde äußerlich Schaden nimmt, aber auch dann bewahrt er seine Gemeinde geistlich. Es ist ja ein ganz großes Geheimnis des Reiches Gottes, dass die Feinde von außen der Gemeinde keinen wirklichen Schaden zufügen können. Diese Tatsache können wir uns eigentlich gar nie groß genug und in dick genugen Buchstaben drüber schreiben über unsere Gemeinde und über unser geistliches Leben. Die Feinde von außen können der Gemeinde nie wirklichen Schaden zufügen. Im Gegenteil, die Kirchengeschichte zeigt, nie war Gemeinde Jesu so stark wie in Zeiten der Not und der Verfolgung. Die Beobachtung dieser Tatsache führte zur christlichen Redewendung, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Kaum jemals wuchs Gemeinde Jesu so, wie wenn sie verfolgt wurde. Warum das so ist, kann man menschlich nicht erklären, das ist ein geistliches Geheimnis, aber eine geistliche Tatsache. Man kann es in der Geschichte der Gemeinde Jesu sehr deutlich belegen, von den ersten Jahrhunderten an. Von Anfang an wurde die Gemeinde bedroht und verfolgt, zunächst von den Juden, dann von den Römern. Bis zum Beginn des vierten Jahrhunderts gab es immer wieder schreckliche und zunehmende Verfolgungen, die sich teils durchs ganze Römische Reich zogen. Das Blut der Märtyrer floss in Strömen. In Massen wurden sie den wilden Tieren vorgeworfen, gekreuzigt und auf allerlei andere Weise zu Tode gebracht und gefoltert. Aber die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs. So stark, habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass irgendein Statthalter entsetzt an den Kaiser in Rom schreibt, die Tempel sind verödet. Quasi, ich sag mal salopp, die Leute rennen alle in die Kirchen. Aber zu unseren heidnischen Festen kommt kaum noch einer. Trotz in dieser Verfolgung. Aber kaum, dass die verfolgte Gemeinde zur Staatskirche geworden war, fing sie an, innerlich schwach zu werden und geistlich zu verfallen. Wir sehen den extremen Gegensatz vorher und nachher. Vorher war es eine äußerlich ganz schwache Gemeinde. Da war kein Reichtum, da war keine Pracht, da waren keine großen Kirchen. Das fing alles erst im Byzantinismus an, mit dem Staatskirchentum. Dann sind die großen byzantinischen Kirchen aus dem Boden geschossen, quer durchs ganze Römische Reich. Eine schöner als die andere. Aber vorher war blühendes, geistliches, kraftvolles Leben mit in Not und Verfolgung. Und dann blühte die Kirche äußerlich auf, explodierte scheinbar in Wohlstand und Pracht. Und innerlich wurde es immer dünner und dürftiger. Und liebe Geschwister, das gilt bis heute. Auch unsere Gemeinde hat es ja in ihrer Geschichte so erlebt. Sie ist geistlich wohl nie so gesund und stark gewesen wie in den Zeiten der Not nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Not der vergangenen Jahre. Aber dann wird die Gemeinde satt. Wohlstand kommt dazu, Bequemlichkeit macht sich breit und dann gerät man in Gefahr, mehr sichern zu wollen und weniger zu riskieren. Beides, man muss differenzieren, beides hat seine Berechtigung. Gewiss sollen wir nicht leichtfertig in Gefahr bringen, was der Herr geschenkt hat und was der Herr hat wachsen lassen. Wir dürfen im Wohlstand aber auch nicht den Mut verlieren, und das klare, orientierunggebende Wort vernachlässigen, um Gefahren aus dem Weg zu gehen. Es wäre wohl kein Missionar hinausgefahren nach Asien, nach Afrika oder wohin auch immer im 18. und 19. Jahrhundert, wenn er nicht bereit gewesen wäre, Kopf und Kragen fürs Evangelium, fürs Reich Gottes zu riskieren. Wir sollen gewiss in Weisheit vorsichtig sein. Aber wahre Gemeinde, die nicht nur den Namen Jesu trägt, sondern in seiner Kraft lebt, darf wissen, von außen kann sie der Feind niemals besiegen. Denn der Herr selbst ist feurige Mauer um seine Gemeinde. Weil Satan die Gemeinde von außen nicht ernsthaft bedrohen kann, hat das Bild von der feurigen Mauer eine doppelte große Bedeutung. Denn Feuer hält nicht einfach nur Feinde draußen vor, eine Mauer. Feuer ist in der Bibel ja auch nicht nur Bild für Gericht, es ist ein Bild, das das Unreine im Feuer verzehrt. Das ist für Gemeinde mindestens genauso wichtig wie der Schutz von außen. Wenn Gemeinde Jesu überleben soll, dann ist gerade das überlebenswichtig. Ich hatte gesagt, Satan kann die Gemeinde niemals von außen überwinden. Er kann die Gemeinde nur überwinden, wenn er sie mit seinen Leuten, mit dem Bösen, mit dem Unwahrhaftigen infiltriert. Und deshalb war die Gemeinde Jesu so schwach in der Zeit von Konstantin dem Großen bis Martin Luther. Es hatten viele Leute das Sagen, die nicht wiedergeboren waren. Sie machten zwar vielleicht fromme Worte, aber sie lebten nicht mit Jesus. Und nach der Reformation verweltlichte die Kirche wieder. Als Reaktion gab es immer wieder neue Erneuerungsbewegungen wie den Pietismus, die versuchten, dieser Verweltlichung entgegenzutreten. Übrigens auch in der römisch-katholischen Kirche gab es ähnliche Bestrebungen. Auch da hatten uns erst vor dem Gottesdienst noch zu zweit unterhalten, gab es und gibt es gute geistliche Leute mit klarem biblischen Scharfsinn und mit Mut, den wir oft im evangelischen Bereich vermissen. Man muss da auch ganz stark unterscheiden zwischen den Irrtümern und falschen Lehren und Wegen der römisch-katholischen Kirche an sich und den Zeugen Jesu, die es auch mitten in diesen Reihen gibt. Später entstanden freie Gemeinden, Freikirchen, um dieser Verweltlichung zu entgehen, aber wir erleben es seit Jahren, auch die verweltlichen. Und deshalb ist dieses Wort heute so wichtig und so tröstlich zugleich. Wir dürfen beten, dass Jesus selbst eine feurige Mauer um seine Gemeinde auch hier in der Eichenau ist und bleibt, dass er uns womöglich auch vor äußerer Not und Verfolgung bewahrt, dass er uns aber auch vor allem Eindringen des Bösen, des Unwahrhaftigen, Unreinen bewahrt. Dass wir ihn darum bitten, alles Unreine draußen zu halten, fern von der Gemeinde. Wir sind zwar alle auch noch Sünder, aber das, was dem Herrn widerstreitet, was sich von ihm nicht korrigieren lässt, den Frieden, die Liebe, das einmütige Sein in ihm bedroht, das möge der Herr durch diese feurige Mauer nicht durchlassen. Da wollen wir Tag für Tag drum beten. Und es kommt noch eins dazu, sagt der Herr, ich werde die Stadt mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Gott selbst wird nicht nur feurige Mauer um seine Gemeinde sein, er erfüllt sie mit seiner Herrlichkeit. Ganz gewaltige Verheißung, liebe Geschwister, die Herrlichkeit Gottes wohnt auch heute schon unter uns. Wir sehen zwar mit unseren physischen Augen und Sinnen wenig davon. Wir haben, wie Paulus 2. Korinther 4, Vers 7 sagt, diesen Schatz in irdenen Gefäßen. So ungefähr wie wenn man einen kostbaren Brillanten, der zig Millionen wert ist, in eine ungereinigte Sardinenbüchse steckt. Da sieht man von dieser Herrlichkeit auch nicht viel, trotzdem ist er da und hat seinen Wert. Auch wenn wir uns als kleine, unscheinbare Gemeinde versammeln, in aller Not, in aller Schwachheit, in allen Angriffen, dann ist die Herrlichkeit des Allmächtigen doch unter uns. Man sieht es uns nicht an. Paulus begründet auch, warum. Man darf es uns gar nicht ansehen. Auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Niemand soll auf die Idee kommen, es sei unsere Kraft und unsere Herrlichkeit, wozu es führt, wenn man diese Kraft vermeintlich zu sehr sieht. Das sehen wir sofort in der Charismatik. Das sind die angeblichen Gesalbten des Herrn, Superstars, Kultfiguren. Genau das soll es in der Gemeinde Jesu nicht geben. Und deshalb ist die Kraft Gottes in Schwachheit und Unscheinbarkeit in seiner Gemeinde am Werk, damit es keine frommen Superstars gibt. Damit die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Täglich sind und bleiben wir angewiesen auf den Herrn. Aber es gilt, solange wir in Treue zu Christus und seinem Wort hier zusammenkommen, solange ist auch die Herrlichkeit des Herrn in unserer Mitte. Die einzige Bedingung, dass wir in ihm und seinen Worten bleiben. Und dann zum Schluss kam mir dieser Tage dieses Bild von Daniel 9 vor Augen, von Daniel 6 vor Augen, Daniel in der Löwengrube. Und ich habe gedacht, das passt ganz wunderbar auch zum Abschluss, zur Veranschaulichung noch einmal dieser Gedanken. Wir kennen ja die Geschichte, da haben Leute dem Darius eingeflüstert, du bist doch so ein großartiger König. Und sie hatten gar nicht das Lob des Königs im Auge, sondern den Sturz des Daniels. Verfügt doch ein Gebot, dass man 30 Tage von niemand etwas erbitten darf, als von dir allein. Und sie wussten ganz genau, das würde den Daniel nicht davon abhalten, zu seinem Herrn zu kommen, ihn zu loben und auch ihn zu bitten, gnädig zu sein. Und so haben sie darauf gewartet und gelauert, bis der Daniel wie üblich betet und haben dann die Bude gestürmt. Das waren damals keine schwer bewaffneten SEK-Kommandos mit Maschinenpistolen umgehängt, sondern das, was es damals eben so gab, aber die Vergleiche drängen sich dann gewissermaßen auf. Ja, war dann Hausdurchsuchung, Stürmung und so weiter und dann wird der Daniel rausgeschleppt und vor den König gebracht. Dieser böse Junge da, Staatsfeind und so weiter, hat es gewagt, gegen dein königliches Gebot, ein Gebot der Meder und Perser, zu verstoßen. Und dann blieb dem Darius nichts anderes übrig. Er war an sein eigenes Gesetz gebunden, als den Daniel in die Löwengrube werfen zu lassen. Aber es rührt einen sehr, wenn man es schon im Vorfeld liest, diese Liebe dieses Darius zu dem Daniel. Wie hat er darum gerungen, den ganzen Tag, ob er irgendein Schlupfloch findet, um den Daniel zu retten, findet keins. Und dann kann er die ganze Nacht nicht schlafen, es quält ihn. Er weiß, dass er einen riesengroßen Mist gemacht hat mit diesem Gebot und so weiter. Kommt aus der Falle, die sie ihm gestellt haben, auch als König nicht wieder raus. Und dann ganz früh morgens, im ersten Morgengrauen, rennt er dahin, alle königliche Würde hinter sich lassen. Daniel hat dein Gott, der auf den du vertraust, dem du dienst, dich retten können. Und natürlich hat er es. Liebe Geschwister, was für eine großartige Zusage auch für uns heute. Ich sage ja gelegentlich, ich möchte eigentlich lieber weit weg sein, wo es ruhig ist. Man Geborgenheit erleben kann. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, auch mitten in der Löwengrube sind wir sicher in der Hand des Herrn. Nicht nur in irgendwelchen sicheren, vermeintlich sicheren Orten irgendwo auf der Welt, auch mitten in der Löwengrube. Ich mag es nicht, ich brauche es nicht, dieses Fauchen und Knurren der Löwen um mich herum. Eigentlich habe ich die Schnauze gestrichen voll davon. Aber sie können uns trotzdem nichts antun. Das ist der entscheidende Punkt. Unter dem Schutz des Herrn sind wir auch mitten unter den Löwen, sicher wie in Abrahams Schoß. Und mit dieser Tatsache vor Augen gehen wir nach Hause, lassen uns stärken, ermutigen an diesem heutigen Tag in allem, was auf uns zukommt. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns auch in mancher Not, in mancher Anfechtung und Gefahr, und wir sehen, wie die Gefahren zunehmen, fast täglich um uns her, das Böse sich ausbreitet, wie wenig wir uns davon wirklich beeindrucken lassen müssen. Auch als der Daniel in der Löwengrube mitten von hungrigen, knurrenden Löwen umgeben war, sie durften ihm nicht ein einziges Härchen krümmen die ganze Nacht hindurch. Und wir haben gesehen, am fehlenden Hunger hat es definitiv nicht gelegen, an der fehlenden Aggression der Tiere auch nicht. Es war dein Schutz. Und deshalb mögen Feinde um uns her auch knurren und hungrig sein, Böses zu tun, uns anzugreifen. Solange wir in dir sind und du schützend und bewahrend deine Hände um uns hältst, dann sind wir sicher und geborgen. Und dass du uns mit diesem Wissen auch wirklich die Herzen erfüllst, dass wir unbekümmert sind, dass wir Friede, Freude, Ruhe und Gelassenheit in dir wirklich ganz massiv jeden Tag aufs Neue von dir her erleben dürfen, geschenkt bekommen. Du weißt, was jeder auch von uns selber an ganz persönlichem Paket, an Not, an Last, an Sorge vielleicht mitgebracht hat, was unsere lieben Zuhörer zu Hause auch bewegt in ihrer Not, an Krankheit, Schwachheit, Niedergeschlagenheit, vielleicht auch ganz konkreter Anfeindung, Gefahr, auf vielfältige Weise, wo auch mancher vielleicht existenziell bedroht und in Nöten ist, viel mehr als wir hier vor Ort, Herr, loben und preisen dich, dass uns alle doch dieser Trost, diese Zusage gilt und dass du uns wohl sehr, sehr viel Weisheit schenkst in diesen Tagen durch deinen Heiligen Geist, was zu tun und was zu lassen ist, dass du uns aber auch in aller Vorsicht zugleich doch unerschrocken am Werk sein und bleiben lässt, damit wir auch weiterhin ein Leuchtfeuer sein dürfen, ein Leuchtturm in dieser Welt, in diesem Volk und Vaterland. Und solange du willst, Herr, dass dieses Licht brennt und leuchtet, wirst du nichts und niemanden zulassen, den Schalter auszudrehen. Da dürfen wir gewiss sein, so wahr du der Herr bist. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.